Unser heutiges Thema heißt König Asa. Guter Anfang mit schlechtem Ende. König Asa. Guter Anfang mit schlechtem Ende. Tja, vieles hat schon gut angefangen und schlecht aufgehört. Wir wissen das auch aus unserer heutigen Zeit. Vieles könnte man aufzählen, zum Beispiel auch die Politik. Nicht selten sind schon neue Politiker oder auch Parteien gewählt worden, deren Anfänge sehr verheißungsvoll waren. Doch nachher war man froh, wenn man sie wieder losgeworden ist. Das ist nur ein Beispiel von vielen. So ist es auch mit vielen Königen gewesen im Alten Testament. Gute Anfänge, schlechtes Ende. Doch gute Anfänge und schlechtes Ende können auch überall vorkommen. Im Sport erleben wir das eigentlich fortwährend in den Berichten. Wie in folgendem Handballspiel berichtet wurde. Da hieß es, die männliche A-Jugend ist sehr gut in das Spiel gegen den Tabellenersten gestartet. Mitte der ersten Halbzeit führten wir mit 3 Toren. Halbzeit 17:19 für den Gegner. Zu Beginn der zweiten Halbzeit holten wir auf, 19:19. Doch danach ging uns die Kraft und die Konzentration aus. Dadurch verloren wir 28:43 zu Hause. So kann man das fortwährend im Sport wahrnehmen. Gute Anfänge mit schlechtem Ende, jeweils für die Verlierermannschaft. Doch es geht nicht nur um Politik oder um Sport mit guten Anfängen und schlechtem Ende. Das kann genauso auch in unserem persönlichen Leben sein oder in persönlichen Lebensbereichen. Das kann auch bei Kindern in schulischer Leistung sein. Guter Jahresanfang, schlechtes Ende. Das kann aber auch im Beruf sein. Gut hat man gestartet, schlecht hört man auf damit. Das kann aber auch in der Ehe sein. Gut hat man gestartet, es hat aber ein schlechtes Ende genommen. Auch kann es sein, dass wir uns vielleicht manches Jahr, manche Dinge in einem neuen Jahr vornehmen, einen guten Anfang machen und das Jahr schlecht beenden. Genauso kann das aber auch, und da geht es jetzt ins Eingemachte, unser Glaubensleben betreffen. Einen guten Anfang gemacht, einen guten Start hingelegt. Und nach etlichen Jahren sah es gar nicht mehr so aus und es kam zu einem schlechten Ende. Nicht selten blieb es bei guten Anfängen, sondern die Gefahr war vorhanden, dass es ein schlechtes Ende nimmt. Denken wir auch hierbei zum Beispiel an die Sendschreiben in der Offenbarung. Eine Gemeinde, die einen sehr guten Anfang gemacht hatte, ist die Gemeinde in Ephesus. Zumindest hat sie sehr viel Liebe dem Herrn bewiesen. Sie stand in der ersten Liebe. Und der Herr spricht später zu dieser Gemeinde vom Himmel herab. Es ist einiges, was nicht so sein sollte, wie es ist. Vieles läuft daneben. Manches Gute gibt es auch. Aber einen ganz besonderen Tadel hat der Herr für diese Gemeinde. Und der Herr sagt vom Himmel aus, Ephesus, es ist nicht mehr so mit dir wie am Anfang. Du hast einen guten Anfang gehabt. Und jetzt habe ich wieder dich, dass du diesen guten Anfang verlassen hast, nämlich deine erste Liebe. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Man kann also auch mit dem Herrn einen guten Anfang machen und jedoch im Laufe der Zeit irgendwie aus der Spur geraten und womöglich seinen Glaubenslauf schlecht beenden. In einem weltlichen Spruch, da heißt es, nicht das, was wir beginnen, zählt, sondern das, was wir fertig bringen. Nicht das, was wir beginnen, zählt, sondern das, was wir fertig bringen. Wie gesagt, das ist ein weltlicher Spruch. Im Glaubensleben ist es immer gut, schon einen Anfang zu machen. Aber auch da ist es wichtig, auch das Glaubensleben letztendlich zu vollenden. Bei Gott ist eben nicht nur ein Beginn wichtig, sondern ob wir beständig dranbleiben und ob wir es zum guten Ende bringen, natürlich durch Gott. Ein anderer Spruch, der auch aus der Welt kommt, sich aber mehr auf Gott bezieht, der lautet, fang an mit Gott hör auf. Das ist der beste Lebenslauf. Fang an mit Gott hör auf. Dies ist der beste Lebenslauf. Und wie wichtig ist das für uns als Leute, die sich bewusst für den Herrn Jesus entschieden haben, die den Herrn Jesus in ihr persönliches Leben eingeladen haben. Fang an mit Gott hör auf. Dies ist der beste Lebenslauf. Und wie schön wäre es gewesen, wenn wir dies auch so bei dem König Asa gefunden hätten. Zunächst mal die Frage, wer war eigentlich Asa? Asa heißt übersetzt sogar Arzt. Asa heißt Arzt oder auch auf Aramäisch Myrte. Asa war letztendlich der dritte König in Juda. Also der dritte König nach Salomo. Weil Salomo in seinen späteren Jahren ein geteiltes Herz vor Gott hatte. Sein Herz war nicht mehr ganz bei Gott. Er hatte ein geteiltes Herz. Darum hatte es ja auch Gott, der Herr, beschlossen und zugelassen, dass nach dem Ableben Salomos das Reich geteilt wird. Also Israel als komplette Nation und Volk wurde geteilt. Das hat Gott so zugelassen, um aufzuzeigen, wie dem Salomo sein Herz stand. So war es nämlich auseinandergespalten. Da gab es einerseits das Nordreich mit 10 Stämmen. Das wurde eigentlich Israel benannt. Die 10 Stämme des Nordreiches. Und auf der anderen Seite gab es dann das Südreich mit 2 Stämmen, mit Juda und Benjamin. Und nur das Südreich, wo ja auch dann Jerusalem mit dabei war, wurde von den Nachkommen Davids und Salomos regiert. Und zunächst war Salomos Sohn Rehabeam an der Reihe nach dem Ableben Salomos. Und natürlich, Rehabeam hat ein ganzes Reich übernommen, aber er musste sofort dann erleben, was es heißt, was Gott beschlossen hat, dass das Reich geteilt wird. Er wollte es noch verhindern, aber er hat es nicht geschafft, weil es war bei Gott beschlossen. Und es war eine schlimme Sache, woran er aber auch letztendlich selber mitbeteiligt war. Er hat nämlich anfangs sehr dumm und töricht gehandelt. Er war sehr hart gegen das Volk, sodass die 10 Stämme Israels einfach davongelaufen waren. Als er aber später dann das Südreich befestigt hatte, da lesen wir von Rehabeam in 2. Korinther 12, Vers 21. Als aber Rehabeams Herrschaft befestigt und er stark geworden war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Also da sehen wir schon, dass er schon ziemlich dumm war. 2. Chroniker 12, Vers 14 lesen wir dann. Und er tat das Böse, denn er hatte sein Herz nicht darauf gerichtet, den Herrn zu suchen. Wie schlimm. Nach Rehabeam kam dann Abia, oder auch Abiam genannt. Er war dann 3 Jahre als König von Juda an der Macht. Doch auch sein Wandel, er war nichts Besonderes. Er war nicht besonders rühmlich. Denn in 1. Könige 15, Vers 3 lesen wir, und er, also Abja, wandelte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht völlig bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Es ist interessant, dass der Schreiber von Chronika immer wieder auf David zurückgreift, weil Davids Herz, es war von Anfang bis zum Schluss ganz bei Gott. Ja, liebe Freunde und Geschwister, wenn man die Bücher Könige und Chronika liest, so wird man schon teilweise sehr entmutigt, was es da für einen Zerfall des Reiches gegeben hatte, der Nation, die Gott zu seinem Eigentum erwählt hatte. Und warum gab es solch einen Zerfall? Zuallererst, weil die Könige nicht entsprechend mit Gott gewandelt sind. Doch wenn wir jetzt hier in 2. Chroniker 14 hineinsehen, dann kommen wir zu einem neuen Hoffnungsträger. Und das ist der Urenkel des Königs Salomos. Und das ist Asa, der Sohn des vorherigen Königs Abja. Und es ist direkt eine Wohltat, wenn man hier in 2. Chroniker 14, Vers 1 liest, und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn. An dieser Stelle müssen wir uns fragen, was war denn das Gute und das Rechte, was Asa vor dem Herrn tat? Asa war jemand, der sich wieder auf Gott konzentriert hatte, der wieder Gott gesucht hatte und der das Volk auch wieder zurück zu Gott gebracht hatte. Nicht umsonst wird er bis heute als einer der Erweckungskönige von Juda benannt. Er war einer von 5 Erweckungskönige, die es in Juda gegeben hatte. Und er war der erste davon, von diesen 5. Und Asa war nicht einer, der sagte, ja, alles, was mein Vater, mein Papa getan hat, oder mein Großvater, ja, mein Opa, oder mein Urgroßvater, das war schon recht, das hat schon gepasst soweit. War schon okay. Und ich laufe auch in deren Spuren. Das haben die so gemacht und dann passt es für mich und für die heutige Zeit auch. Ist schon in Ordnung. Gott muss eben damit zufrieden sein. Vielleicht hatte er aber auch noch etwas von seinem Urgroßvater, also von dem König Salomo gehört. Vielleicht auch von seinem Urgroßvater, von David. Wie das anfangs mit Salomo war, als Salomo das Reich übernommen hatte als König. Und wie der Herr ihm damals auf unbegreifliche Weise gesegnet hatte. Und Salomo Weisheit von dem Herrn gewünscht hatte, um dieses Volk in Gottes Weisheit zu führen und zu leiten. Solch ein großes Volk, wie es damals war. Und der Herr hat ihm so viel Weisheit gegeben, wie kein Mensch auf Erden seither wieder Weisheit bekommen hat. Und der Herr hat in Salomo sichtbar in jeglicher Weise gesegnet. Einen größeren Segen konnte man vorher und später nicht mehr sehen, der in Israel vorhanden war. Alttestamentliche Verheißung. Zumindest hatte Asa eine Ahnung davon, was es bedeutet, sich auf Gott auszurichten und ganz mit Gott zu gehen. Auch hatte er eine Ahnung davon, was es bedeutet, die Dinge im Land zu dulden, die Gott nicht gefallen, oder sie eben nicht zu dulden, ja, sie sogar zu entfernen. Ich meine, über Generationen hinweg, da kann ja viel Verkehrtes in ein Land hineingetragen werden. Da kann sich viel Verkehrtes in ein Land und Volk einschleichen. Das sehen wir auch ganz besonders in unserer heutigen Gesellschaft, in Deutschland und in ganz Europa. Denkt ihr, wenn wir mal 2 Generationen zurückgehen würden, wenn diese Generationen heute auf einmal wieder in unsere Gesellschaft hineinsehen könnten oder da wären, ob die nicht ein ganz großes Fragezeichen hätten, was denn da alles vor sich geht, was sich denn hier alles bewegt. Heutzutage, da geschehen Dinge in unserem Land und in unserer Gesellschaft, die man sich vor 40, 50 Jahren noch nicht in den kühnsten Träumen erdacht hätte. Ich meine, wir haben uns so manches schon fast gewöhnt. Aber wir wissen es, Dinge, die früher vom Gesetz bestraft wurden und auch tatsächlich als Sünde öffentlich benannt wurden, die werden heute ganz öffentlich auf den Straßen propagiert und sogar noch vom Staat gefordert und von der Regierung unterstützt. Aber wehe, sagt jemand etwas gegen diese Dinge, dann sind dann das die Bösen, die die Dinge anprangern, die die wahren Werte hervorheben, ja, die sich womöglich auf Gottes Wort berufen. Europa und unser Land Deutschland driftet sehr, sehr stark von Gott ab. Jedes Jahr ein Stück mehr und das mit ganz, ganz großen Schritten. Und anstatt sich auf Gott auszurichten und verkehrte Dinge auszuräumen, schiebt man immer noch mehr hinterher, immer noch mehr verkehrte Dinge, die einen von Gott wegziehen oder die Gesellschaft von Gott wegziehen. Doch wir wollen dabei nicht nur auf unser Land sehen, sondern wir wollen auch auf uns selbst sehen. Immer wieder stellt sich auch bei uns die Frage, bei dir und bei mir, wo sich denn da nicht so schleichend immer wieder auch verkehrte Dinge einschleichen? Vielleicht hattest du am Anfang deines Glaubenslebens mit vielem aufgeräumt, eine radikale Bekehrung vollzogen. Ich kann es nur jedem wünschen, dass man das so macht. Vielleicht hat aber auch dein oder andere eher so peu à peu über die Jahre dies oder jenes weggetan und vieles noch gar nicht weggetan. Und bevor das letzte weg ist, kommt wieder neues Verkehrtes herein. Ich meine, da ist keiner davon gefeit, auch ich nicht. Und viel Verkehrtes ist vielleicht vorhanden und wir sind sogar manches Mal schon blind geworden dafür. Ja, das gefällt doch dem Herrn gar nicht, was ich da in meinem Glaubensleben wieder einschleichen lassen. Asa dagegen hat klar Blick gehabt und er wollte sein Volk und sich selbst auf Gott ausrichten. Und Asa wurde somit zu einem Reformer. Und das war gut so. Das war sehr gut, auch vor Gott. Vers 2 lesen wir hier in Kapitel 14, 2. Chroniker 14, Vers 2 bis 4. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Säulen und hieb die Ascheren um und gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und zu tun nach dem Gesetz und Gebot. Er entfernte auch alle Städten Judas, er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Das muss auch für Gott eine Wohltat gewesen sein. Da haben sich so viele verkehrten, ja verdrehten Dinge im Land eingenistet. Wenn wir hier lesen von fremden Altären, das waren keine Altäre für Gott. Und da waren auch Höhen, die extra für irgendwelche Götzen eingerichtet waren. Und es waren Säulen mit Ascheren. Und Sonnensäulen lesen wir sogar in Vers 4, was wohl noch ein Ableibsel vom ägyptischen Sonnen- oder Feuergott war. Mein Salomo hat ja am Ende auch nichts Besseres gewusst, als zuerst die Tochter des Pharao zu sich zu nehmen. Das war eigentlich schlimm, was er gleich getan hat. Hat er keine Ahnung gehabt, dass das Gott nicht gefallen könnte? Vielleicht war das ein Rest von Salomos erster Frau aus Ägypten. Die Sonnensäulen, da hat sie die mit ins Land gebracht, wir wissen es nicht. Jedenfalls war es für Gott ein Gräuel. Und Asa wusste, all diese Dinge haben bei dem lebendigen Gott, bei dem Gott Israels, überhaupt keinen Platz. Ja, all diese Dinge rauben uns den Segen Gottes. Und vielleicht hat Asa das bei seinem Vater und Großvater erlebt. Sie rauben uns den Segen Gottes, diese Dinge. Denn Gott ist ein eifernder, ja sogar ein rächender Gott für dieses alles. Und Gott eifert auch heute sogar noch für dich und für mich, wenn wir verkehrte Dinge tun. Alle diese Dinge hatte jedoch Asas Urgroßvater, der Salomo, wegen seiner vielen Frauen im Land einfach geduldet. Ja, er hat es eingeführt. Ja, und das ist traurig, dass wir, was wir da alles von Salomo lesen, zum Beispiel in 1. Könige 11, die Verse 5 bis 8, da heißt es, also lief Salomo der Astarte nach. Salomo wohlgemerkt, Salomo. Also lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn und folgte dem Herrn nicht gänzlich nach wie sein Vater David. Auch baute Salomo eine Höhe dem Karmos, dem Gräuel der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem Gräuel der Kinder Ammon. Und ebenso tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Interessant, da kommen sämtliche Gottheiten vor von den Völkern ringsherum. Astarte, der Gottheit der Zidonier, Milkom, der Gräuel der Ammoniter, oder die Höhe dem Karmos, dem Gräuel der Moabiter, und dem Moloch, dem Gräuel der Kinder Ammon. Ja, kann man noch mehr ins Land reinholen? Und kann Gott noch mehr dulden im Land? Das geht ja fast nicht mehr. Das alles müssen wir sehen, das war Asas Erbe, mit dem er jetzt zu tun hatte. Salomo hat es schon ins Land geholt. Und wir können uns vorstellen, wenn das dann die dritte Generation ist, wie sehr sich die Dinge schon ausgebreitet haben ins ganze Land. Es war ja fast schon normal, dass diese ganzen Götzen da waren. Und wie gut ist es da, wenn da jemand ist, wenn da auch nur einer ist. Und wie gut ist es, wenn es ein Regent ist, der erkennt, wie diese alle Dinge, oder wie diese Dinge vor Gott aussehen. Und wenn er dann den Mut hat, diese Dinge zu beseitigen. Asa war ein Reformator. Er hat wieder klaren Kurs eingeschlagen. Und ein wenig können wir Asa auch mit Dr. Martin Luther vergleichen. 15. Jahrhundert. Dr. Martin Luther war ja lang auf der Suche nach Gott. Er war ja ein Mönch. Und dabei hat er die Bibel studiert. Vielleicht hat sich zu seiner Zeit keiner mehr mit der Bibel auseinandergesetzt wie Martin Luther. Aber er hat nicht nur erkennen wollen, was in der Schrift steht, sondern er wollte wissen, wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann ich einen gnädigen Gott bekommen? Das war seine tiefste Frage, die er in seinem Herzen bewegt hatte. Und dadurch hat er die Bibel studiert, er hat erforscht, er hat nach diesem Gott gesucht im Wort. Und hierin wurde es ihm immer deutlicher, was die römisch-katholische Kirche zu seiner Zeit lehrte, was ja aber heute auch noch nicht völlig weg ist, und was dagegen Gottes Wort, die Bibel, sagt und lehrt. Was gab es da nicht alles für fatale Irrlehren? Eines der schlimmsten Dinge war ja damals der Ablasshandel, wo die Leute dermaßen in die Irre geführt wurden und Geld kassiert wurde in großen Mengen, um letztendlich auch den Dom in Rom zu bauen. Und so hatte Luther sich wieder ganz auf die Schrift berufen, sich wieder ganz auf die Fundamente des Glaubens berufen, als er dann erkannt hat, wie es denn wirklich geschrieben steht. Heute sind noch die 4 Solas bekannt. Evangelische Kirche, da soll das eigentlich ständig erwähnt werden, aber man hat den Eindruck, sie schämen sich bald dafür. Die 4 Solas, die Martin Luther hervorgehoben hat. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide. Das heißt, Sola Scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens und nicht die Tradition. Solus Christus, allein Christus und nicht die Kirche hat die Autorität über die Gläubigen. Und Sola Gratia, allein durch die Gnade Gottes wird der Mensch errettet. Und Sola Fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt und nicht durch Werke. Das ist ein großes Gegenteil zur katholischen Kirche noch bis heute. Wir wissen das alle. Eine Folge der Reformation war damals, dass die Menschen durch Dr. Martin Luther den Weg der Errettung wieder ganz neu geöffnet bekommen haben. Es muss ja eine direkte Befreiung gewesen sein von dieser Sklaverei, von dieser Knechtschaft der katholischen Kirche. Und der, wo heute noch daraus rausfindet, für den muss es auch heute eine enorme Befreiung sein, weil die katholische Kirche sich versklavt, die Menschen bis heute, es ist eine Knechtschaft. Und das ist nicht das, was Gott will. Es ist ein Irrweg, der ins ewige Verderben führt. Und Menschen konnten jetzt zu Gott finden. Und was war die evangelische, ja die reformierte Kirche anfangs für einen Riesensegen für ganz Deutschland. Eine weitere Folge der Reformation war aber auch, dass verkehrte Dinge, die vorher zum Gottesdienst, des katholischen Gottesdienstes gehörten, ausgeräumt wurden. Im Anschluss der Reformation gab es im 16. Jahrhundert den sogenannten Bildersturm. In einem Bericht von Wikipedia heißt es, auf Weisung reformatorischer Theologen und der zum neuen Glauben übergetretenen Obrigkeit wurden Gemälde, Skulpturen, Kirchenfenster und andere Bildwerke mit Darstellungen Christi und der Heiligen sowie weiterer Kirchenschmuck, teilweise auch Kirchenorgeln, aus den Kirchen entfernt. Die Bildwerke und Schmuckgegenstände wurden teils verkauft oder anderweitig in Privatbesitz überführt, teils vernichtet oder beschädigt. Der Bildersturm betraf Städte und Dörfer in ganz Europa. Was war das für eine Befreiung? Was war das für eine Gnade Gottes? Und wenn Menschen zu lebendigen Glauben kommen, dann sollen sie dieses Zeug raustun, weg damit. Wenn man sieht, es ist ein Gräuel vor Gott. Und das ist ein Segen für das ganze Land. Das war eine Erneuerung für das ganze Land, wo wir heute noch davon profitieren, liebe Geschwister. Und was war das für eine neue Hinwendung zu Gott? Es war eine direkte Erweckung ausgebrochen. 16., 17. Jahrhundert. Wir würden heute davon träumen, wenn Menschen noch so zum Glauben kommen würden wie damals. Gott hat es gesegnet. In ganz großer Weise. Was war das für ein Segen für ganz Deutschland und Europa? Heute liest man sogar von der evangelischen Kirche, dass sie sich entschuldigt bei der katholischen Kirche, dass dieser Bildersturm geschehen ist. Und was da alles für Gegenstände ausgeräumt worden sind. So weit ist die evangelische Kirche gekommen. Wenn man aber so weit kommt, dann muss ich das Wort Gottes wegwerfen. Dann hat mir das nichts mehr zu sagen, wenn ich mich heute noch für so etwas entschuldigen muss. Für Kultgegenstände, für Götzen, die Gott nicht duldet. Man wird sich gerne wünschen, dass heute wieder eine Reformation stattfindet. Und wiedermals vieles Verkehrte aus unserem Land ausgeräumt wird. Nicht nur Gegenstände, sondern vor allen Dingen auch die Unmoral und die verkehrten Lehren, die immer mehr einziehen. Jetzt kommen wir wieder zu Asa. Asa war ein Reformer und er hat die Reform durchgesetzt und Gott hat es gesegnet. Und er hat den Götzendienst verbannt. Auch hatte er ein Gebot erlassen, nämlich den Gott der Väter zu suchen und zu tun nach dem Gesetz und Gebot, nach Vers 3. Also nicht nur irgendwo äußere Reformen, sondern sich wieder Gott zuzuwenden, jeder Einzelne. Vers 3, dass sie den Gott der Väter suchen sollen und nach dem Gesetz und Gebot tun sollen. Auch baute Asa feste Städte und befestigte sein Reich. Und Gott hat es wiederum gesegnet. Gott gab ihm Ruhe, weil sich Asa auf Gott ausgerichtet hatte, das Land gereinigt hatte vom Götzendienst. Wie wunderbar, wenn man sehen darf, wie sich Gott dazu stellt. Zumindest so lange, wie es der Herr zuließ. Bis Gott es dann eben auch zuließ zwischendurch, dass sich doch noch ein Feind gegen Juda aufmachte. Und das geschah überhaupt nicht, weil Asa oder das Volk irgendwas Verkehrtes gemacht hätten. Ja, warum lässt jetzt Gott hier einen Feind anmarschieren? Das war nicht, weil Asa oder das Volk von Gott abtrünnig geworden wären. Nein. Wie wir gleich sehen, geschah es vielmehr, um den wunderbaren Glauben des Königs Asa herauszufiltern. Denn Asa war nicht nur ein Reformer, sondern er war auch ein Mann des Glaubens. Und ich denke, es kann kein einziger Mensch eine Reform hervorbringen, eine geistliche Reform, wenn nicht auch ein tiefer Glaube dahinter steht. Erstens, Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn. Zweitens, Asa, ein Mann des Glaubens. Und dieser Glauben wird jetzt auch erneut auf die Probe gestellt. Denn Asa und sein Reich wurden jetzt enorm. Wahrscheinlich war es ein äthiopischer Herrscher, dieser Serach, von Serach dem Moor bedrängt. Und wenn wir in diesen Text hineinschauen, hier in Kapitel 14, dann sehen wir, dass Asa eigentlich schon ein sehr großes Heer hatte. Zumindest habe ich schon darüber gestaunt, dass hier von 300.000 Mann die Rede ist, die Schild und Speer tragen konnten. Und hinzu kamen noch aus dem Stamme Benjamin 280.000 Mann, welche eine Tatsche ist ein Schild, trugen und mit dem Bogen bewaffnet waren. Also insgesamt hatte Asa ein Heer von ca. 550.000 Mann zur Verfügung. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Doch was wir jetzt hier in Vers 8 lesen, das übertrifft Asas ganzes Heer. Denn dieser Mohr, dieser Serach, zog aus, wieder sie mit einem Heer von 1000 mal 1000, heißt es hier. Er hatte ein Heer von 1000 mal 1000. 1000 mal 1000 und 300 Wagen. 1000 mal 1000 ist 1 Million. Ein Heer, ein Millionenheer hatte dieser Serach. Wir wissen gar nicht, wo diese Menschen, diese Soldaten alle hergebracht hat, aber es war so. Und noch 300 Wagen, das waren wahrscheinlich Streitwagen. Also ein unbegreiflich großes Heer, ja eine unbegreifliche Übermacht hatte sich da gegen Juda aufgetürmt. Also wenn man sieht, wir sind ja gerade mal gut die Hälfte von dem, was hier der Mohr, dieser Serach, auffährt, da kann man sich schon fürchten, da kann einem schon Angst und Bange werden. Was tat nun Asa? Hat im Voraus die weiße Fahne geschwenkt. Serach, wir haben es erkannt, wir können nicht gegen dich ankämpfen. Verkroch er sich vor Serach, vor diesem riesigen Heer? Nein, Asa war erstaunlich mutig. Wir lesen hier in Kapitel 14, Vers 9. Und Asa zog aus, ihm, also dem Serach, entgegen. Poh, also der hat schon einen ganz schönen Mut gehabt. Und es heißt weiter in Vers 9, und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Mereja. Asa war bereit, gegen den Serach zu kämpfen. Doch Asa wusste ja auch eins, der Sieg ist niemals in ihm, der Sieg ist niemals in seinem Heer, sondern wo? Er wusste, wenn jemand Sieg geben kann, dann ist es Gott. Bei Gott steht es, Sieg zu schenken oder keinen Sieg zu schenken. Und Asa wusste noch etwas. Er wusste noch etwas, nämlich hat er an einen Gott geglaubt, bei dem nicht die großen Zahlen entscheidend sind. Er hatte auch an einen Gott geglaubt, bei dem nicht die große Kraft entscheidend ist. Er hatte auch an einen Gott geglaubt, bei dem nicht das menschliche Können und nicht menschliche Weisheit oder Klugheit entscheidend ist. Er hatte auch an einen Gott geglaubt, bei dem kein Ding unmöglich ist. Und er hat es hier in Vers 10 bekannt. Könnt ihr gerne mal mitlesen, 2. Korinther 14, Vers 10. 2. Chroniker, nicht Korinther, 2. Chroniker 14, Vers 10. Er hat es hier bekannt in einem Gebet und er sagte, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen, wieder diesen Haufen. Was ist das für ein Gebet? Oh, Asa, der hatte einen großen Glauben. Und was hatte dieser Mann für ein kindliches Vertrauen in seinen Herrn? Und wir wissen es ja, dass es Gott wirklich ehrt, wenn man ihm vertraut, wenn man sich an ihn wendet und wenn man ihm glaubt. Jedoch geht es ja unserem Herrn und Gott nicht nur um einen großen Glauben, es geht nicht nur darum, dass wir unser ganzes Vertrauen an ihn hängen, sondern es geht letztendlich auch darum, ob wir auch mit ihm wandeln, ob wir auch das tun, was er in seinem Wort sagt. Weil Gott achtet auf das Rufen der Gerechten, heißt es an anderer Schriftstelle. Bei Asa hatte allerdings beides gepasst. Er wandelte mit Gott, ja, und er hatte tiefes Vertrauen zu Gott und hatte sich jetzt mit diesem Vertrauen zu Gott gewendet. Vielleicht hatte Asa auch in seinem Aufwachsen manches von David gehört. Wir haben vorhin gesagt von Salomo, aber vielleicht auch von David. Und was auch David für ein großes Vertrauen zu dem Herrn hatte, als er gegen den großen Goliath angetreten war. Dieser kleine David gegen den großen Goliath. 1. Samuel 17 berichtet uns davon. Und dort heißt es, David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Und ein ganz ähnliches Vertrauen sehen wir hier bei Asa. Ist ganz interessant, weil er auch in Vers 10 dieses Gebet ausgesprochen hat zu Gott. Und in deinem Namen sind wir gekommen, wieder diesen großen Haufen. Und David sagte damals, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Wir wissen es zwar nicht, doch vielleicht wurde Asa damals auch von vielen seiner eigenen Leute verlacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht würden auch wir oder Menschen in unserer heutigen Gesellschaft den Asa verlachen. Warum? Vielleicht hatten es viele gedacht oder würden heute auch viele denken, was tut denn da dieser König? Was tut denn unser König? Da steht ein Millionenheer vor uns. Können wir uns das vorstellen? Wir hören schon ihre Schritte, das sind schon die Staubwolken im Hintergrund. Und was tut unser König? Schau mal, ihm fällt nichts Besseres ein, als hier auf die Knie zu liegen und zu beten. Kann der nicht jetzt nichts anderes tun? Denkt er vielleicht, dass jetzt Gebet hilft? Da muss man doch jetzt die Eigeninitiative ergreifen und man muss jetzt endlich mal vorwärts gehen und kämpfen. Auf, Asa, komm endlich. Jetzt nützt es auch nicht, sich an Gott zu wenden. Jetzt müssen wir das tun. Und sicherlich haben viele gerufen, setzen wir uns endlich in Bewegung, bevor der Feind über uns herfällt. Und wir können uns vorstellen, der Asa, der lag bis zum letzten Augenblick auf den Knien. Und wisst ihr, unser Herr ist ja so wunderbar. Wie oft kann man genau das erleben, was er uns in seinem Wort verheißt. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich sie erhören. Jesaja 65, Vers 24. Erlebst du das nicht auch manches Mal, dass Gott dich sogar überrascht, bevor du ins Gebet gehst, dass er schon die Erhörung gibt? Gestern Abend wurde ich noch so überrascht. Ich hatte gedacht, ich müsste mal dem Bruder anrufen, da um uns, dass sich der zurückmeldet. Ich habe ihn geschrieben, ob er uns den Herd unten anschließen kann. Und habe gedacht, jetzt habe ich noch gar nicht dafür gebetet, dass der das auch wirklich tun könnte. Und noch bevor ich ins Gebet gegangen bin, hat das Telefon geklingelt. Und er hat gesagt, ja, natürlich bin ich bereit, euch den Herd anzuschließen. Und er war bereit, auch sämtliches Material mitzubringen und alles noch weiteres zu tun. Gott hat ihn bereit gemacht, das Telefon hat geklingelt und Gebetserhörung war schon da. Das sind so oft die kleinen Dinge, die man mit Gott erlebt, die man vielleicht manches Mal nicht mal so bewusst wahrnimmt, aber wir müssen da wirklich auch drauf achten. Was tut Gott in unserem Leben? Wo gibt er uns Antworten? Wo leitet er uns? Wo können wir diese Dinge erleben? Ehe sie rufen, will ich antworten. Und dieses Gebet, das auch der Asa gesprochen hatte, ich denke, das muss Gott geehrt haben. Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Wir sind ja manches Mal auch so als Gemeinde manchmal so ausgerichtet, oh, wir müssen immer mehr sein, wir müssen nach Möglichkeit vieles sein, ich würde mir das auch sehr wünschen. Aber manchmal sind wir können nicht mal irgendwelche Schritte tun, ohne dass wir noch mehr sind, ohne dass wir viel sind. Da müssen erst noch mehr da sein. Dabei brauchen wir uns nur auf solche Gebete zurückbesinnen. Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Ja, du kannst alles in Bewegung setzen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Das ist die einzige Antwort. Auch wenn wir in Schwachheit sind oder wenn wir in Nöten sind, das ist genau das, was Gott von dir und von mir eigentlich jeden Tag hören will. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen, um dieses oder jenes zu tun. In diesem Fall wieder diesen großen Haufen. Und was geschah? Noch während oder direkt nach Asas Gebet, was geschah? War sein Gebet umsonst? War es lächerlich, sich so an Gott zu wenden? Oh nein. Wir lesen hier in Kapitel 14, Vers 11. Da schlug der Herr die Mohren vor Asa und vor Juda, dass die Mohren flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis gen Gerar. Und von den Mohren fielen so viele, dass sie sich nicht erholen konnten, sondern sie wurden geschlagen vor dem Herrn und vor seiner Heerschar, und sie trugen sehr viel Raub davon. Und sie schlugen alle Städte um Gerar her, denn die Furcht des Herrn kam über sie, und sie plünderten alle Städte, denn es war viel Beute darin. Auch die Hirtenzelte schlugen sie und führten viele Schafe und Kamele hinweg und kehrten wieder nach Jerusalem zurück. Doch jetzt die Frage, haben wir das richtig gelesen? Haben wir es richtig vernommen? Wer hat das Heer des Mohren geschlagen? Wer? War es irgendjemand von Juda? Waren es die 550.000 Mann, die Asa zur Verfügung hatte? Da musste kein einzigen Finger krumm machen. Es heißt in Vers 11, da schlug der Herr die Mohren vor Asa und vor Juda, dass die Mohren flohen. Das kann Gott tun. Dieser Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Und so kann auch Gott dir und mir manche Wege frei machen, wo wir überhaupt nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und wir keine Ahnung haben, wie wir das bewerkstelligen sollen. Wir brauchen keinen Finger krumm zu machen, wenn Gott die Arbeit für uns erledigt. Asa und sein Heer brauchten nur noch dem Feind hinterher zu jagen und alles auszuplündern, was zu finden war. Sogar Städte einnehmen. Und Gott sandte anschließend einen Propheten namens Asaria, welcher dann Asa auch weiter ermutigte und sagte: Höret mir zu, Asa, und du ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Wie wunderbar. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn suchet, so wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Im Gesetzesbund sowieso. 2. Chroniker 15, Vers 2. Aber durch diese Ermutigung dieses Propheten ließ Asa weitere Reformen im Land einleiten. Er wendete sich noch mehr Gott zu. Man kann sagen, ja, super Asa, gut gemacht. Ja, es gab sogar einen erstaunlichen Bund mit dem Volk. Davon lesen wir in den Versen 12 bis 14. Da heißt es, und sie gingen den Bund ein, also das Volk, wahrscheinlich mit dem Asa, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Wer aber den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, der sollte sterben, ob klein oder groß, ob Mann oder Weib. Und sie schwuren dem Herrn mit lauter Stimme, mit Jauchzen, mit Trompeten und Posaunen. Was war da für ein Aufbruch da? Mehr als eine Reformation, da war ein Gelübde da, jetzt Gott zu dienen. Auch ist es dann in Vers 17, hier in Kapitel 15, dann noch wunderbar zu lesen. Doch das Herz Asas war ungeteilt sein Leben lang. Er ist also nie wirklich von Gott abgedriftet. Es war ungeteilt. Ja, so könnten wir jetzt eigentlich die Predigt beschließen. Weil bis jetzt ist alles super gelaufen mit Asa. Er hat einen sehr guten Anfang hingelegt. Ja, mehr als einen guten Anfang. Er hat Enormes geleistet für Gott. Und könnten sagen, Ende gut, alles gut. Doch es geht in diesem Falle leider noch weiter, denn irgendwann kam es zu einer weiteren Glaubensprobe. Wieder hat der Herr einen Feind zugelassen, und so kommen wir noch kurz zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens war Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn. Zweitens, Asa ein Mann des Glaubens. Und drittens, Asas eigene Werke werden zum Verhängnis. Asas eigene Werke oder Wege werden zum Verhängnis. Anhand von der kommenden Situation, mit der wir uns gleich befassen, da sehen wir, wie man doch auch trotz viel Erfahrung mit Gott in keinem Falle seines Lebens ganz davon ausgenommen ist, irgendwo eigenmächtig und ohne Gott zu handeln. Vielleicht einfach aus dem hohlen Bauch heraus Entscheidungen zu treffen oder sie in seiner eigenen Klugheit zu erfinden und nicht Gott danach zu fragen. Wieder hat Gott einen Feind zugelassen, und es hätte theoretisch genauso laufen können wie mit dem Moor. Dieses Mal war es die andere Hälfte des geteilten Reiches. Es waren die 10 Stämme Israels, also das Nordreich, das jetzt gegen Juda und Benjamin ankämpfen wollte. 10 Stämme gegen 2 Stämme. Basea, der damalige König Israels, zog gegen den König Asa und das Südreich herauf. Natürlich musste Asa jetzt auch eine Entscheidung treffen. Er musste wiederum reagieren. Wie wird er jetzt reagieren? War er wieder auf den Knien zu finden wie vorher? Das würden wir gerne sehen. Wir lesen aber nichts davon. Hatte er zu dem Gott gefleht, dem alle Dinge möglich sind, dass er ja auch vorhin erlebt hat, einige Jahre vorher, gegen den Mohren? Hatte er auch jetzt noch geglaubt, dass Gott hilft, ob es viele oder wenige sind, ob viel oder wenig Kraft vorhanden ist? Es wäre schön, wenn er das getan hätte. Aber wir lesen nichts davon. Vielleicht stehen aber auch wir manches Mal in Gefahr, einfach so Entscheidungen von uns herauszutreffen und denken, ach ja, das ist jetzt das Richtige, das mache ich jetzt, ohne vorher den Herrn zu befragen ohne es dem Herrn hinzulegen. Soll ich das tun, soll ich es nicht tun? Herr, gib mir Weisheit, leite mich. Dass wir einfach so Entscheidungen treffen, ohne den Herrn zu fragen. Oder dass der eine oder andere von uns einfach so in seinen Alltag hineingeht, ohne vorher dem Herrn den Tag hinzulegen. Ja, und wenn wir unserem Herrn Jesus den Tag nicht hinlegen, es wird auch Abend, ist klar. Und du kannst vielleicht auch vieles tun. Aber es ist die Frage, ob er dich führen und leiten konnte. Und ob er deinen Tag segnen konnte. Ob er etwas aus deinem Tag zu seiner Verherrlichung machen konnte. Und es ist nun mal so, wenn es Abend ist und der Tag gelaufen ist, dann brauche ich den Herrn nicht mehr für den Tag zu bitten. Dann kann ich ihm höchstens nur danken, dass dieses oder jenes noch gut gelaufen ist, wenn er noch trotzdem noch Gnade geschenkt hat. Vielleicht denkt auch manch einer, ja, ich bin jetzt schon so lange mit Gott gegangen und ich habe einiges gelernt aus seinem Wort. Ja, ich weiß schon, was richtig und was verkehrt ist. Ich brauche mich nicht immer an den Herrn zu wenden. Ich brauche mich nicht immer von dem Herrn abhängig zu machen. Ich kann schon auch selbst entscheiden. Und übrigens, alt genug bin ich auch dazu. Doch die Frage besteht immer wieder, auf wen vertraust du, wenn du Entscheidungen aus eigener Kraft triffst, also aus eigener Weisheit und Klugheit? Vertraust du auf dich? Vertraust du auf deine Weisheit und auf deine Klugheit? Oder suchst du den Herrn und seinen Rat? Ja, wie schnell sagt man so klug daher, der Mensch denkt und Gott lenkt. Hören wir immer wieder. Wenn wir aber jetzt uns gleich mit der Sache von Asa noch genauer befassen, dann sehen wir doch, dass dieser Vers völlig daneben ist. Das ist Blödsinn laut Bibel. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Zuerst brauchen wir Gottes Führung und der Mensch soll hinterherkommen. Das ist die richtige Reihenfolge. Asa hatte viele Überlegungen gemacht. Wie kann er jetzt den israelischen König loswerden, den Baesa, der König der 10 Stämme des Nordreiches? Und er hatte so hin und her überlegt. Und ja, da waren ja noch viele Schätze da, noch vom König Salomo her. Es waren noch viel Silber und viel Gold in den Vorratskammern. Und er löste das Problem auf seine eigene Weise. Er dachte, das wäre ja schlau, wenn ich jetzt zu dem syrischen König gehe. Das war der Ben-Hadad. Und der Ben-Hadad, der hatte ein Bündnis mit Israel. Das war noch von alters her. Wenn ich dem aber Silber und Gold bringe, in heutiger Sprache ausgedrückt, wenn ich Ben-Hadad besteche, dass er das Bündnis mit Israel auflöst mit den 10 Stämmen und gegen die 10 Stämme angeht, dann hatte Asa gedacht, dann habe ich Ruhe. Und genau so hat er es gemacht und so hat es auch funktioniert. Der syrische König ist auf den Vorschlag Asas eingegangen, hat das Silber und Gold angenommen und ist gegen diese 10 Stämme, hat Krieg geführt gegen die 10 Stämme und somit musste natürlich der König Israels den Konflikt mit Juda aufgeben. Er musste sich jetzt auf Syrien konzentrieren. Ja, wir würden vielleicht menschlich sagen, nicht schlecht, Asa, hast du gut gelöst. Ganz schlaue Sache. Den syrischen König beauftragen, ja, fall doch du mal über die 10 Stämme her und dann habe ich Ruhe. Und es ist gegangen, es hat funktioniert. Wir würden sagen, oh Asa, diesen Fall hast du aber ganz schön klug gelöst. Menschlich gesehen ja, göttlich gesehen nein, Gott hat es nicht gefallen. Denn es ging nicht lange, da sandte Gott wiederum einen Propheten zu Asa, diesmal war es ein anderer. Es war Hanani der Seher und Hanani erinnerte den Asa im Auftrage Gottes, wie wunderbar Gott damals bei der Bedrohung des Moren Serach dem Asa geholfen hatte. Hat ihn einfach nochmal daran erinnert, wie wunderbar das damals war. Und Hanani musste jetzt zu Asa sagen, in dieser zweiten Sache, wo jetzt Israel gegen dich angegangen ist, in dieser Sache hast du töricht gehandelt. Und in dieser Stelle bringt Hanani eine ganz wichtige Aussage hervor. Die lesen wir in 2. Chroniker 16, Vers 9. Wer es aufgeschlagen hat, kann gerne mit reinschauen. 2. Chroniker 16, Vers 9, auch für uns eine ganz wichtige Aussage. Dieser Hanani, dieser Prophet und Seher Gottes, der sagt, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erzeigen an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Was für eine gewaltige Aussage. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Sie schauen nicht nur auf sein Volk, sondern auf die ganze Erde, auf alle Menschen, um sich mächtig zu erzeigen an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind. Und da muss Asa irgendwo ein Licht aufgegangen sein. Oh ja, ich war in dieser Sache dem Herrn nicht ergeben. Aber auch eine wichtige Aussage für uns. Gott möchte sich auch mächtig an dir erweisen, wenn du dich ihm von ganzem Herzen ergibst. Wenn du von ganzem Herzen ihm nachfolgst, wenn du von ganzem Herzen das tust, was er sagt. Und wenn wir nicht in seiner Abhängigkeit bleiben oder aus eigener Klugheit handeln oder womöglich gegen ihn rebellieren oder verkehrte Dinge tun, so kann er sich bei uns nicht entsprechend mächtiger zeigen. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit der Schrift. Ich weiß nicht, was du mit dem Propheten Hanani getan hättest, wenn er dir dieses verkehrte Verhalten wie dem Asa aufgezeigt hätte. Was hättest du mit diesem Propheten getan? Hast du gleich gesagt, will ich nicht hören, weg mit dir, hab schon alles richtig gemacht, passt schon, ich bin gut vor Gott. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Es ist nämlich sehr, sehr unangenehm manches Mal, so direkt die Wahrheit ins Gesicht gesagt zu bekommen. Ja, mit dem rede ich nicht mehr, bin ich beleidigt, komme ich nicht mehr. Hättest du dein Versagen eingesehen oder wärst du gegen Hanani womöglich zornig geworden? Ich meine, Asa, er war ja schließlich inzwischen ein großer König geworden. Er hatte viel Erfahrung als König und er hatte sich sehr Gott zugewendet. Er hatte gewaltige Reformen eingeleitet. Es war kein No-Name, das war wirklich ein Mann, der hatte etwas bewegt im Land. Und jetzt kommt so ein Prophet daher und hält ihm da etwas vor die Nase. Aber die Gefahr besteht eben auch immer, wenn man irgendwelche guten Leistungen, und sehen Sie auch für Gott, wenn man gute Leistungen vollbracht hat und vielleicht Gutes bewirken konnte für Gott und Gott etwas bewegen konnte, dass man dann vielleicht auch heimlich stolz wird. Das ist sicherlich immer wieder die Gefahr, auch bei allen Dienern Gottes. Jedenfalls sehen wir, dass Asa sehr zornig wurde über die Aussage des Propheten. Wir können es kaum fassen, aber wahrscheinlich wollte er sich so etwas nicht von diesem Propheten Hanani sagen lassen. Vers 10, 2. Chroniker 16, Vers 10 lesen wir, aber Asa ward zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis. Kann man sich das vorstellen? Jetzt wirft dieser König einen Mann Gottes ins Gefängnis, denn er zürnte ihm deswegen. Und weiter heißt es, Asa unterdrückte auch etliche von dem Volk zu jener Zeit. Da hat es wirklich eine Kehrtwende jetzt genommen mit diesem Mann. Es ist kaum zu fassen, dass solch ein Mann Gottes, ja solch ein wunderbarer König Gottes, jetzt einen Propheten Gottes ins Gefängnis wirft. Und das zeigt eben, dass Asa in diesem Fall die Wahrheit nicht ertragen konnte. Da hat es an der Demut gefehlt. Wir könnten es verstehen, wenn dies nur eine kurze Zeit jetzt gewesen wäre mit Asa. Aber wir sehen, dass es jetzt den Rest seines Lebens nicht mehr besser geworden ist. Gott hat es zugelassen, dass Asa dann irgendwann an den Beinen krank wurde. Und diese Krankheit, sie nahm immer mehr zu. Das ging über ein Jahr. Doch nicht einmal in dieser Krankheit hatte Asa jetzt die Demut besessen, den Herrn aufzusuchen. Hier in 2. Chroniker 16, Vers 12 lesen wir dann, doch er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Viele würden jetzt, oder es gibt so Gruppierungen, die würden sagen, ja siehst du, man muss den Herrn als Arzt hernehmen. Man darf nicht zu einem weltlichen Arzt gehen. Aber das sagt die Schriftstelle nicht. Von dieser Stelle können wir nicht ableiten, dass es verkehrt wäre, sich an weltliche Ärzte zu wenden. Nein. Aber es kommt immer darauf an, wem ich mein Vertrauen schenke. Wem du dein Vertrauen schenkst. Wenn du einen Arzt in Anspruch nimmst, wir könnten nicht sehen, dass Gott etwas dagegen hätte. Doch es ist die Frage, wem du vertraust. Vertraust du dem Herrn, dass er dem Arzt Weisheit schenkt? Dass er den Arzt gebraucht, um dir zu helfen? Vertraust du da dem Herrn? Oder sagst du, der Herr kann da nichts tun, ich vertraue dem Arzt. Das ist nämlich das, was Asa getan hat. Er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und das zeigt, wo er sein Vertrauen hingewendet hat. Und das ist ein großer Unterschied, ob man einen Arzt benutzt und dem Herrn vertraut, oder ob man dem Arzt vertraut und den Herrn beiseite liegen lässt. Und wohl war Asa am Ende seines Lebens so verbittert, dass er den Herrn nicht einmal noch in seinem Sterbebett suchte. Weil bald darauf heißt es, Vers 13, also legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahre seines Königreiches. Er war trotzdem ein großer König Judas. Er hatte das vollbracht, was er vollbracht hatte. Und ihm wurde anschließend auch ein großes Trauerzeremonial gehalten. Doch irgendwo ist es traurig, dass er so ein Ende genommen hat. Er hätte wirklich auch einen glorreichen Ausgang haben können. Er hätte doch wirklich bis zum Schluss sich auch von den Propheten des Herrn belehren lassen können, seine Fehler ausräumen können und wirklich mit ganzem Herzen auch sein Leben auf Gott gewendet beenden können. Was machen wir jetzt mit Asa? Zunächst möchte ich uns aufrufen, von all dem Guten zu lernen, was Asa für Gott bewirkt hat. Mögen wir aber auch seinen Ausgang für uns eine Warnung sein lassen. Denn der Lauf mit Gott ist kein Automatismus, der automatisch ein gutes Ende nimmt. Das ist gar kein Automatismus. Denn es ist nötig, so alt wir werden, dass wir uns stets an den Herrn wenden und nicht ablassen, ihm zu vertrauen. Das müssen wir lernen, so alt wir werden, und in den Wegen des Herrn zu wandeln. Auf dass bei dir und bei mir eines Tages nicht nur ein guter Anfang gefunden werde, wenn der Herr dein und mein Leben beurteilt, sondern dass da auch ein gutes Ende zu verzeichnen ist und dass Gott Ehre bereitet. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns den König Asa in deinem Wort auch so vor Augen stellst. Und es ist für uns eine Freude, auch zu sehen, was dieser Mann für einen Aufbruch gestartet hat. Dein Volk, zumindest die zwei Stämme, so zu dir wieder hinzuführen, Reformen einzuleiten, Verkehrtes auszuräumen, das muss auch für dich eine Freude gewesen sein. Und wir möchten dir danken, möchten uns auch nicht über Asa stellen. Wir möchten, Herr, von seinen guten Taten lernen, aber auch möchten wir auf seinen Ausgang sehen und möchten einfach auch davon lernen, Herr, dass wir nicht eines Tages von dir abschweifen oder immer mehr verkehrte Dinge im Leben zulassen und unser Glaubensleben einen schlechten Ausgang nimmt. Wir möchten dafür beten, und da möchte ich auch beten, Herr, für jeden Einzelnen, der sich hier im Raum befindet oder auch zu uns in die Gemeinde kommt, da möchten wir beten, Herr, dass du hilfst, dass jeder nah bei dir bleibt und keiner abdriftet. Und da, wo verkehrte Dinge sind, dass sie wirklich wieder ausgeräumt werden, dass wir dich von ganzem Herzen lieben, aber auch von ganzem Herzen fürchten. Mögest du, Herr, uns diesen Sinn in unser Herz geben. Tag für Tag und immer wieder aufs Neue, dass wir zuerst Reformatoren in unserem eigenen Leben sein können. Und wo du uns hinstellst, vielleicht auch nach außen hin. Und so möchten wir dir danken, Herr, für dein Wort. Möchten dir danken, dass du da bist. Möchten dir aber auch danken, dass du mit uns gehst, Herr, auch wenn wir in die neue Woche hineingehen, dass du uns vorausgehst, o Herr, und dass du unser Ratgeber bist, derjenige, der uns hilft, immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Schritte zu tun. Wir preisen dich in dem Namen Jesu. Amen.